Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format. Die Tochter des Mullahs von Amir Hassan Çeheltan, gelesen von Dennis Herrmann. Diese Reportage entstand im Herbst 2025 vor den landesweiten blutig niedergeschlagenen Massenprotesten im Iran im Januar 2026 und den Bombardements des Iran durch US-amerikanische und israelische Streitkräfte seit Ende Februar 2026. Auch wenn die politische Lage mittlerweile eine andere ist, haben wir sie als einen Einblick in das Leben von Iranerinnen und Iranern unter der Herrschaft des islamistischen Mullah-Regimes für diesen Podcast ausgewählt.
Von drinnen hörte ich, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Aber niemand betrat unsere Wohnung. Die Tür öffnete sich nicht. Kurz darauf hörte ich, wie sich zwei Menschen im Hausflur unterhielten, ohne zu verstehen, worüber genau. Bald erkannte ich die Stimme meiner Frau. Neugierig ging ich zur Tür und konzentrierte mich auf das, was draußen geschah. In dem Moment setzte meine Frau meiner Neugier ein Ende, als sie aufschloss, eintrat und mich sofort lächelnd fragte: »Hast du gelauscht?« Als ich auf ihre Frage nicht reagierte, sagte sie: »Wir bekommen bald neue Nachbarn«, und schob nach: »Einen Mullah.« Die Wohnung gegenüber von unserer stand seit ein, zwei Monaten leer, und mir fiel sofort ein, dass wir seit dem Auszug der Vormieter dachten: Hoffentlich haben die Nachmieter keinen Hund. Meiner Frau ging wohl derselbe Gedanke durch den Kopf, denn sie sagte: Zum Glück dürfen Mullahs keine Hunde halten. Das stimmt. Für Mullahs gelten Hunde als unrein, weshalb wir sicher waren, die Ruhestörungen, die unsere früheren Nachbarn uns beschert hatten, würden uns künftig erspart bleiben. Dessen dänische Dogge war fohlengroß gewesen und hatte die Angewohnheit gehabt, mitten in der Nacht minutenlang zu bellen. Das arme Tier ließ sich durch nichts zur Ruhe bringen. Kein Arzt und kein Medikament konnten ihm diese schlechte, anormale Angewohnheit austreiben. Alle Nachbarn beklagten sich, doch gegen die Familie war kein Ankommen. Das Problem bestand offenbar darin, dass ihre 7-jährige Tochter eine sehr enge Bindung zu dem Hund entwickelt hatte und eine Trennung von ihm psychisch kaum verkraften würde. Das hatte die Familie bereits einmal erlebt und wollte ihrem einzigen Kind eine weitere Erfahrung dieser Art ersparen. Ich sagte zu meiner Frau, die sich inzwischen umgezogen hatte und Salatsoße zubereitete: »Wir können also ganz entspannt sein.« Sie gab zu bedenken: »Das kann man nicht wissen. Mit einem Mullah als Nachbarn können andere unvorhergesehene Dinge passieren.« Das hatte ich nicht bedacht. Durch die Voraussicht meiner Frau schlug meine Freude darüber, dass unser künftiger Nachbar kein Hundehalter sein würde, in Besorgnis um. »Was für Dinge denn, zum Beispiel?« hakte ich nach. Während sie mir Salat servierte, sagte sie bedächtig: »Das wird sich weisen.« Da mein Gefühl mir sagte, dass hier leiser Widerspruch keinen Schaden anrichten würde, wandte ich ein: »So pessimistisch möchte ich nicht sein.« »Man könnte meine Sicht realistisch nennen. Siehst du nicht, wie viel Ärger und Leid ihre Lebensauffassung uns in den letzten 40 Jahren eingebrockt hat?« Hier musste ich meiner Frau beipflichten und schwieg. Sie hat immer recht. Dieser Wahrheit musste ich von Zeit zu Zeit ins Auge sehen.
Vom 1. Mai bis 13. Juni laden die Ruhrfestspiele unter dem Motto »Erschrecken und Erstaunen« nach Recklinghausen ein. Das Programm gibt's ab sofort auf ruhrfestspiele.de. Der Vorverkauf läuft. Noch mehr wahre Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr auf reportagen.com.
An einem Freitagnachmittag hielt ein großer LKW vor unserem Wohnblock und die Möbelpacker trugen die Möbel der neuen Mieter die Treppen hoch. Die Familie wirkte rücksichtsvoll. Sie machte keinen übermäßigen Lärm. Ich sah auch den Mullah. Ohne den üblichen Turban, die Ärmel seines Umhangs hochgeschlagen, stand er hinter dem Möbelwagen am Straßenrand und behielt, sichtbar übermüdet, die emsigen Möbelpacker im Blick. Als nach rund einer Stunde alles Umzugsgut oben in der Wohnung war, kochte meine Frau mit ihrem untrüglichen Sinn für Nachbarschaftspflege eine Kanne Tee und klopfte bei den neuen Nachbarn. Ihr kurzer Wortwechsel mit ihnen war deutlich zu hören. Kurz darauf kam sie zurück und konnte berichten, ihr erster Schritt auf dem Weg hin zu guter Nachbarschaft habe die Familie zwar überrascht, sei aber dankend zur Kenntnis genommen worden. Seine Frau war genau wie wir, abgesehen von dem breiten Schal, mit dem sie ihre Haare bedeckt hatte. »Dachtest du etwa, du hättest es mit Außerirdischen zu tun?«, fragte ich sie. Statt mir direkt zu antworten, sagte meine Frau, »Sie heißen Mojtahedi mit Nachnamen. Auch ihre Tochter habe ich gesehen. Sie wird 15, 16 sein, wirkt höflich und nett. Sie hat sich als Somaye vorgestellt.« In den folgenden Tagen und Wochen erfuhren wir mehr über die Familie. Sie hatten auch einen 14-jährigen Sohn namens Mehdi. Er besuchte das Gymnasium im zweiten Jahr. Tochter Somaye würde nächstes Jahr Abitur machen. Sie hatte meiner Frau anvertraut, dass sie gern schrieb und dass Schriftstellerin ihr Traumberuf sei. Meine Frau hatte mir das mitgeteilt und eine Zusatzbemerkung gemacht. »Welche Art Schriftstellerin soll aus der Tochter eines Mullahs schon werden?« »Haben wir das in der Islamischen Republik nicht schon oft gesehen? Sie wird wie die, die Ideologie und Propaganda mit Belletristik gleichsetzen.« Doch unser Bild von den Mojtahedis änderte sich allmählich. Eines Tages drang laute Popmusik aus ihrer Wohnung. Kaum zu glauben. Eine knappe Stunde später war es plötzlich still. Keine Musik mehr. Vielleicht, weil Herr Mojtahedi unerwartet nach Hause gekommen war? Musik ist im Islam verboten, wobei Popmusik als deren verwerflichste Form gilt. Nach der Islamischen Revolution haben alle Popsängerinnen und Sänger entweder das Land verlassen oder ihren Beruf aufgegeben und sind zu Hause geblieben. Der Besitz von entsprechenden Audiokassetten galt als Straftat. In den ersten Jahren nach der Revolution führten Ordnungskräfte abends und nachts PKW-Kontrollen durch, und wer Audiokassetten mitführte, wurde verwarnt, wobei die geringste Strafe, die man sich einhandeln konnte, die Registrierung und Beschlagnahme der Kassetten war. Meine Frau und ich wussten nur zu gut, dass nicht wenige Mullahs ein Doppelleben führen. Ein öffentliches, in dem sie ihre Mitmenschen zu Bescheidenheit, einem Leben ohne Luxus, zu Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit anhalten, und ein privates, in dem sie keinen der Ratschläge, die sie anderen erteilen, selbst befolgen. Jüngstes Beispiel dafür war Teherans Freitagsimam und seine Unterschlagung. Er hatte ein städtisches Grundstück im Wert von 1000 Milliarden Toman, umgerechnet 19 Millionen Schweizer Franken, im Grundbuch auf seinen Namen eintragen lassen. Frau Mojtahedi hatte kürzlich bei einer zufälligen Begegnung mit meiner Frau eine interessante Ansicht geäußert. »Ich finde, die Kinder sollen so frei leben können, wie sie wollen.« Woraufhin meine Frau sie gefragt hatte, weshalb gewährt man diese Freiheit nicht allen jungen Leuten im Land? Leicht gereizt hatte Frau Mojtahedi sofort auf diese Frage reagiert. Wir sind nicht verantwortlich dafür, wie die Regierung sich der Jugend gegenüber verhält. Damit hatte sie die Diskrepanz zwischen ihren eigenen Vorstellungen und denen, die die islamische Regierung der Gesellschaft aufzwingen will, unterstrichen. Denkt Herr Mojtahedi auch wie Sie? Hakte meine Frau nach. »Er kann Vorstellungen, an denen er sich sein Leben lang orientiert hat, nicht einfach über Bord werfen«, erwiderte seine Frau. »Da habe ich Verständnis für ihn.« »Wirklich bemerkenswert, dass Sie bei sich zu Hause die Demokratie eingeführt haben und dass jeder so leben darf, wie er möchte«, antwortete meine Frau. Nach kurzem Zögern hatte Frau Mojtahedi ein wenig nachdenklich erwidert, »wenn das alles so einfach wäre.« Vielleicht waren es diese Widersprüche, die die Familie Mojtahedi für uns alle im Haus so spannend machten. Ein Mullah, der den offiziellen Erwartungen an einen islamischen Geistlichen so gar nicht entsprach. Noch interessanter wurde die Sache, als eine weitere Mieterin im Haus uns wissen ließ, sie habe Somaye auf der Straße gesehen, auf dem Heimweg von der Schule, ohne Kopftuch. Meiner Frau fiel es nicht leicht, das zu glauben, denn sie hatte 2-3 Mal wahrgenommen, dass Somaye mit ordnungsgemäßer Kopfbedeckung aus dem Haus gegangen und so auch wieder heimgekommen war. Als wenig später Herrn Mojtahedis Schreie durchs ganze Haus tönten und Somaye gleich darauf laut weinend aus der Wohnung lief, eröffnete das weitere Räume für Spekulationen, die das Geschehen zwar nicht erhellten, es aber umso interessanter machten. Eines Freitagnachmittags kam meine Frau nach Hause und berichtete mir, dass sie auf ihrer Runde durch den nahen Park Somaye begegnet und beim gemeinsamen Spaziergang mit ihr ins Gespräch gekommen sei. Und sie sagte, »Das Mädchen hat viel auf dem Herzen, wegen ihres Vaters. Er macht ihr schwer zu schaffen.« Ich war noch nie sonderlich erpicht darauf gewesen, zu erfahren, was unsere Mitbewohner im Haus bewegt. Doch im Falle der Mojtahedis verhielt sich das anders. Die Gelegenheit, das Leben eines Mullahs in unserer direkten Nachbarschaft zu enträtseln, konnte ich mir nicht entgehen lassen. »Worüber hat sie sich denn beklagt?«, fragte ich meine Frau. Die gab nicht gleich alles preis, sagte aber, Somaye dürfe seit neuestem ein Mobiltelefon haben, während das ihrem 14-jährigen Bruder noch verwehrt werde. Seit Bestehen der Islamischen Republik hatten die Mullahs es für selbstverständlich erachtet, sich ins Privatleben der Bürgerinnen und Bürger einzumischen. Es durfte ihnen demnach nicht gleichgültig sein, wie ihre Kinder sich verhielten. Meine Neugier auf das Privatleben der Mojtahedis war also durchaus begründet. Um meiner Frau weitere Details zu entlocken, sagte ich, »Väter haben ein Recht, die Freiheiten ihrer Kinder einzuschränken, zu deren Schutz.« Meine Frau hielt mir sofort entgegen, »Unserem Sohn gegenüber warst du nie so streng.« »Der Generationenkonflikt ist doch nichts Neues«, erwiderte ich. Meine Frau schüttelte den Kopf und widersprach mir, »Hinter diesem Vater-Tochter-Konflikt steckt weit mehr als das. Leute wie Herr Mojtahedi sind in einem Käfig gefangen, den sie selbst um sich herum gebaut haben.« Weiter machte meine Frau deutlich, dass dieser Käfig in Wahrheit Ideologie hieß. In Wahrheit war Herrn Mojtahedis Bruder im Jahr 1988 mit 17 während des Iran-Irak-Kriegs zum Märtyrer geworden. Nur einen Monat, nachdem man ihn an die Front geschickt hatte. Herr Mojtahedi war damals erst 11 Jahre alt gewesen und sah sich seitdem als Mitglied einer Familie, die Märtyrer zu beklagen hatte, genau auf dem Weg zum Staatsdienst als Revolutionshüter gezwungen, auf dem sein Bruder sein Leben gelassen hatte. Die Staatspropaganda ließ ihn in dem Glauben, dass die Menschen, die der Krieg zu Märtyrern gemacht hatte, die Grundfesten des Islam gestärkt haben. Meine Frau zog folgendes Fazit. Das Problem besteht darin, dass Leute wie Herrn Mojtahedi ihren Willen für eine Veränderung verloren haben. Dass wir so genau mit dem Alltag und den Beschwernissen der Mojtahedis vertraut wurden, lag nicht allein an den nur 2 Metern Abstand zwischen unserer und ihrer Wohnungstür. Auch die Anziehungskraft meiner Frau hatte ihren Anteil daran. Wer sie traf, war, wenn nicht bei der ersten, so doch bei der zweiten oder dritten Begegnung fasziniert von ihr. Ihr Blick schien Menschen das Gefühl zu vermitteln, man könne ihr trauen. Vielmehr sich ihr anvertrauen. Damals bat Somaye meine Frau, ihr bei der Recherche für eine Hausaufgabe zum Thema öffentliche Gesundheit zu helfen. Die Aufgabe passte exakt zum Fachgebiet meiner Frau, die als Zahnärztin arbeitet. Empfehlungen für die Mund- und Zahnhygiene. Da meine Frau sich bereit erklärt hatte, Somaye zu unterstützen, trafen die beiden sich häufiger. Somaye kam mehrmals zu uns nach Hause und mir fiel auf, dass im Laufe der Treffen das Hauptthema, nämlich Somayes Hausaufgabe, zweitrangig wurde und die Gespräche sich vielmehr um die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Generation drehten. Nach jedem von Somayes Besuchen bei uns war meine Frau so enthusiastisch, dass sie mir umgehend von den neuesten überraschenden Forderungen der jungen Generation erzählte. Meine Frau hielt die Meinungsverschiedenheiten zwischen Somaye und ihrem Vater für gravierend. »In Wahrheit kommunizieren die beiden in verschiedenen Sprachen miteinander«, war sie überzeugt. So konnte natürlich kein fruchtbarer Dialog entstehen. Das Problem verschärfte sich noch, als Frau Mojtahedi eines Abends bei meiner Frau anrief und mitteilte, »Somaye ist seit 24 Stunden im Hungerstreik.« Sie bat meine Frau um Hilfe und Vermittlung in der Sache. Telefonisch ließ sich das kaum bewerkstelligen. Wir hatten unseren Abendbrottisch gerade abgeräumt, da kam Frau Mojtahedi auch schon zur Tür herein. Ohne Kopfbedeckung, zu unserem großen Erstaunen. Sie bemerkte das und erklärte, »Ich kämpfe an der Seite meiner Kinder.« Kein Vater konnte gegen eine Front aus einer Mutter und ihren Kindern Widerstand leisten. Das war mir klar. Ich sprach meinen Gedanken aus. Frau Mojtahedi erläuterte, das Problem ist viel komplizierter als das. Meine Frau drängte, zuerst und vor allem nennen Sie mir doch bitte in einem Wort den Grund für Somayes Hungerstreik. Frau Mojtahedi lächelte. Wenn die Sache so einfach wäre. Schließlich erklärte sie, Herr Mojtahedi hat Somaye ihr Mobiltelefon abgenommen. Ohne den Grund dafür zu kennen, prophezeite meine Frau, das wird nichts nützen. Die Welt, in der Somaye lebt, ist meilenweit entfernt von der ihres Vaters. Um das Gespräch nicht unnötig in die Länge zu ziehen, fragte sie Frau Mojtahedi, wie kam es denn zu dieser Distanz? Darauf hatte Frau Mojtahedi sofort eine Antwort parat. Fehlendes Verständnis für die Welt von heute. Um die negative Wirkung ihrer Worte zu mildern, setzte sie hinzu, Herr Mojtahedi ist trotzdem ein sehr ehrbarer Mann. Meine Frau gab mit leisem Mitgefühl zu bedenken, wer ein guter Vater sein will, kommt mit Ehrbarkeit allein leider nicht weit. Er liebt seine Kinder, aber er ist ein Tyrann und will immer das letzte Wort haben, sagte unsere Nachbarin. Meine Frau antwortete, vor dieser Eigenschaft verblassen alle seine guten Seiten. Nun kam Frau Mojtahedi auf den Punkt. Somaye ist nicht sehr robust. Wenn sie nichts isst, verkümmert sie mir. Dann erklären Sie ihr das, warf meine Frau ein. Sie ist ein stures Kind, entgegnete Somayes Mutter. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht sie das durch, komme was wolle. Und was soll ich da jetzt tun? Fragte meine Frau. Reden Sie mit ihr, antwortete Frau Mojtahedi. Sie soll absteigen vom Esel des Teufels. Somaye hält sehr große Stücke auf sie. Ihren Rat wird sie gewiss beherzigen. Um ihr die Widersprüchlichkeit ihrer Worte zu verdeutlichen, sagte meine Frau, sture Menschen setzen allein ihre eigenen Entscheidungen um. Woraufhin ihre Mutter einwarf, was ich sagen will ist, Ihre Worte haben Einfluss auf Somaye. Bitte bewegen Sie sie zum Einlenken. Sie braucht Ihren Rat. Doch da war Frau Mojtahedi an die Falsche geraten. Meine Frau riet jungen Menschen nie, sich zu unterwerfen, sondern im Gegenteil dazu, ihre Rechte einzufordern. Also gut, ich rede mit ihr. Zuvor aber muss ich mir wohl ein Bild davon machen, wen ich hier zum Einlenken bewegen muss. Somaye? Oder ihren Vater. Meine Frau machte sich bereit und begleitete Frau Mojtahedi in deren Wohnung. Sie blieb länger dort als gedacht. Ich war gerade zu Bett gegangen, lag im Halbschlaf, als meine Frau wiederkam und triumphierte, »Geschafft! Somaye hat ihren Hungerstreik mit einem Glas Milch beendet.« Sie hatte wohl bemerkt, dass ich schon fast schlief und beließ es bei diesen beiden Sätzen, während ich in der Gewissheit einschlief, dass wir morgen am Frühstückstisch allerhand Gesprächsstoff haben würden. Der nächste Morgen war sonnig und angenehm. Die Äste an den Bäumen vor unserem Fenster wiegten sich leicht im Wind und vor allem an der Farbe des Himmels war zu erkennen, Teheran hatte den heutigen Morgen smogfrei begonnen. Auch die Luftqualität in der Hauptstadt zählt zu den Themen, die für die Menschen hier in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen haben. Da ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, morgens früh aufzustehen und vor dem Frühstück zwei Stunden zu arbeiten, interessiert mich zuerst, wie gut oder schlecht die Luft ist. Und das einfachste Kriterium in diesem Zusammenhang ist die Farbe des Himmels, den ich von unserem Fenster aus sehen kann. An sauberen Tagen ist er vollständig persischblau. Zu meiner Frau, die ihren Stuhl vom Esstisch wegrückte, um Platz nehmen zu können, sagte ich, »Heute bekommen wir gutes Wetter.« Dann wechselte ich sofort das Thema und schob nach, »Du hast es gestern Abend also geschafft, Somaye von ihrem Hungerstreik abzubringen.« Meine Frau goss sich Tee in ihr Glas und spannte mich, wohlwissend, wie begierig ich auf Neuigkeiten aus dem Hause Mojtahedi war, auf die Folter, indem sie zunächst feststellte, »Nicht nur, wenn schlechte Luft herrscht, auch an allen anderen Tagen ist für die Menschen hier die Luftqualität die wichtigste Nachricht des Tages.« Meine Frau schien noch mehr zu diesem leidigen, oft erörterten Sachverhalt sagen zu wollen. Ich aber wollte das Thema wechseln und ermunterte sie: »Also, erzähl mir von gestern Abend.« Meine Frau holte tief Atem, trank einen Schluck Tee und sagte dann: »Mir tun die Mojtahedis leid. Sie machen auf engen 95 Quadratmetern alles das durch, was auf den Straßen im ganzen Land vor sich geht. Und auf Dauer hält das niemand aus, wenn du mich fragst.« Dann schwieg sie und nahm ihren ersten Bissen Frühstück zu sich. Der Kampf der jungen Generation gegen eine patriarchalische Gesellschaft, die ihr unter einer religiös geprägten Regierung kein einziges ihrer Rechte zugesteht, nimmt den jungen Leuten die Luft zum Atmen, greift aber insbesondere im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung immer weiter um sich. Auslöser für diese war 2022 der Tod der 22-jährigen Gina Masha Amini gewesen, die wegen ihres verrutschten Kopftuchs von der Sittenpolizei festgenommen und in deren Gewahrsam gestorben war. Ich bin mir sicher, wenn die junge, aufbegehrende Generation die Familie nicht als Kraftzentrum hinter sich weiß, wird das zu den katastrophalen Zuständen führen, die die Mojtahedis gerade im kleinen Kreis durchleben. Ich saß still da und hoffte, meine Stille könne meine Frau vielleicht dazu bewegen, noch mehr zu erzählen. Sie ahnte wohl, dass ich das hoffte, und fügte an: »Ich habe Herrn Mojtahedi gefragt, wieso nehmen Sie Ihrer Tochter das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen? Wieso nehmen Sie ihr ihre Freiheit?« Worauf er geantwortet hat: »Ich habe ihr ihre Freiheit nicht genommen.« Woraufhin ich ihm erklärt habe: »Freiheit heißt, frei entscheiden zu dürfen. Und das verwehren Sie ihr.« Seine Antwort darauf war: »Somaye ist noch ein Kind. Sie kann in ihrem Leben noch nicht über alles selbst entscheiden.« Ich daraufhin: »Glauben Sie, mit Gewalt und Drohungen erreicht sie geistige Reife? Ganz davon abgesehen hat die Islamische Republik, für die sie sich bis zur Selbstaufgabe stark machen, festgelegt, dass Mädchen mit 13 heiratsfähig sind. Wie kommt es, dass ein 13-jähriges Mädchen über Eheangelegenheiten entscheiden darf, eine 17-jährige aber nicht über den Gebrauch ihres Handys?« Das hat ihm offenbar die Sprache verschlagen. Nach langem Zögern hat er gesagt: »Ich bin nicht mit allen Positionen einverstanden, die offiziell vertreten werden.« Meine Antwort darauf war: »Sie genießen ihr Recht auf Meinungsfreiheit, sprechen es ihrer Tochter aber ab.« Er hat den Kopf in beide Hände gestützt, wieder kurz gezögert. Schließlich hat er den Kopf gehoben und, ohne mich anzusehen, mit wohl vor Zorn heiserer Stimme eingestanden: »Ich bin völlig durcheinander, weiß mir nicht mehr zu helfen. Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht auch mit diesen Fragen rumschlage, wieder und immer wieder.« Dass er das so offen zugegeben hat, hat mich gefreut. Und dann hat er mich tief verzweifelt gebeten: »Sagen Sie's mir. Was ist denn die Lösung? So viel Handynutzung ist doch gesundheitsschädlich.« Ich habe ihm geantwortet: »Da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Aber die einzige Lösung besteht darin, dass Sie miteinander reden. Härte ist jungen Leuten gegenüber unangebracht. Selbst im Umgang mit Tieren sollte man harte Worte vermeiden. Davon abgesehen ist Somaye jetzt 17. Denken Sie, sie darf nächstes Jahr frei über ihr Leben entscheiden? Denken Sie, sie wird ihr Handy nächstes Jahr für immer weglegen?« Auf meine Argumente konnte er nichts erwidern. Man sah ihm deutlich an, dass er sich geschlagen geben musste. Aber das hat er nicht zugegeben. Dann bin ich zu Somaye gegangen, nachdem ich ihre Mutter gebeten hatte, mit der Tochter ein paar Minuten allein sprechen zu dürfen. Meine Frau unterbrach ihre Schilderung, goss sich wieder Tee in ihr Glas, gab Milch und Zucker dazu, und während sie den Tee umrührte, starrte sie eine Stelle auf dem Esstisch an. Weil mir diese grundlose Pause missfiel, fragte ich meine Frau: »Wie ging's Somaye bei alledem?« Meine Frau hob den Kopf, sah mich an und sagte: »Nervös und müde war sie. Ich habe ihr gesagt, ich glaube, dein Vater hat deine Drohung ernst genommen. Jetzt ist der nächste richtige Schritt wohl der, dass du mit einem taktischen Rückzug deinen Hungerstreik abbrichst.« Sie hat keinen Einspruch erhoben. »Ich vertraue Ihnen«, hat sie gesagt. Dieses Vertrauen hatte ich schon bei unserer ersten Begegnung, und es ist von Tag zu Tag gewachsen. »Ich breche meinen Hungerstreik jetzt ab, aber ich möchte auch Ihnen das sagen, was ich meinem Vater vor ungefähr einer Stunde gesagt habe. Ich habe ihn gewarnt, er muss sein Verhalten mir gegenüber ändern. sonst erteile ich ihm eine unvergessliche Lektion. Danach war es tagelang ruhig. Sogar Wochen vergingen, ohne jedes Vorkommnis in unserer direkten Nachbarschaft. Weder kam lautes Schreien aus der Wohnung, noch wurden Türen wütend zugeknallt. Doch das war wohl die Ruhe vor dem Sturm. Eines Tages hörte man gegen 5 Uhr morgens aus der Wohnung der Mojtahedis einen immer lauter werdenden Schrei, und nur Minuten später klingelte es an unserer Tür. Offenbar war etwas Schlimmes passiert. Meine Frau richtete sich im Bett auf, während ich schnell aufstand, in meinem Morgenmantel schlüpfte und an die Wohnungstür lief. All das ist jetzt Monate her, aber ich sehe noch heute den panischen Ausdruck in Frau Mojtahedis Augen. Wie ein Zeichen aus der Hölle ist er mir im Gedächtnis geblieben. Frau Mojtahedi sprach hastig und abgehackt. »Wo ist die Frau Doktor? Somayeh hat sich eine Pulsader aufgeschnitten.« War das die unvergessliche Lektion, die sie ihrem Vater erteilen wollte? Inzwischen war auch meine Frau an unsere Wohnungstür gekommen, hatte Frau Mojtahedis Worte gehört und rief über den Gang, »Drücken Sie ihr mit dem Daumen fest auf die Wunde und rufen Sie einen Krankenwagen.« Dann sagte sie noch, »Ich bin gleich bei Ihnen.« Auch ich zog mich an und verließ gemeinsam mit meiner Frau unsere Wohnung. Der Rettungsdienst war tatsächlich schnell vor Ort. Somayeh lag lethargisch und mit nur halb offenen Augen auf der Couch, während ihr Vater ihre Schnittwunde am Handgelenk zuhielt. Aufmerksam beobachtet von meiner Frau und Frau Mojtahedi, stellte ein Sanitäter seinen Koffer für den Ersthilfeeinsatz neben Somayehs Bett ab, ergriff schnell und fachmännisch die ersten Rettungsmaßnahmen und wies seine beiden mit einer Bahre wartenden Assistenten an, die Patientin in den Krankenwagen zu bringen. Frau Mojtahedi kam auf mich zu und verriet mir bekümmert, »Sie hat viel Blut verloren.« In meiner völligen Ratlosigkeit konnte ich sie nur wortlos ansehen. Der Arzt kam mir zu Hilfe. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Puls schlägt und Ihre Atmung ist normal.« Als ich an der halb offenstehenden Tür zum Badezimmer vorbeiging, stellte ich fest, unter der Blutlache war der Kachelboden nicht mehr zu erkennen. Und plötzlich sah ich mich Herrn Mojtahedi gegenüber. Man konnte ihm so deutlich ansehen, wie sehr er sich schämte, dass ich sofort zur Seite trat. In diesem Moment verdiente der Mann Beistand und Anteilnahme, keine Vorwürfe. »Seien Sie unbesorgt«, sagte ich und ging auf ihn zu. Die Gefahr wurde rechtzeitig gebannt. Zu Mehdi, der gerade erst wach geworden war und noch nicht wusste, was die plötzliche Aufregung zu bedeuten hatte, sagte ich, »Es ist nichts Schlimmes passiert. Geh wieder ins Bett. Wir kommen alle bald wieder.« Alle stiegen in mein Auto. Doch als Somayeh auf der Trage in den Rettungswagen geschoben wurde und die Türen des Wagens sich schlossen, sagte der Sanitäter, »Jemand aus der Familie muss mit uns fahren.« Also stieg Herr Mojtahedi aus meinem Wagen wieder aus und fuhr im Rettungswagen mit. Wir folgten ihm in der frühmorgendlichen Stille. Frau Mojtahedi saß starr da, mit vor Angst weiten Augen, die fast aus ihren Höhlen traten, und stierte nur vor sich hin. Meine Frau hielt ihre Hand und streichelte sie. Kaum hörbar schilderte Frau Mojtahedi, »Als ich die Badezimmertür aufgemacht habe, saß sie auf dem Wannenrand und überall war Blut. Lasst mich sterben, hat sie mich angefleht. Dann bin ich euch endlich los.« Was genau geschehen war, kam in den folgenden Tagen ans Licht. Am Tag ihrer Tat war Somayeh mit Facebook-Freunden zum Wandern verabredet gewesen, in den Bergen an einem der nördlichsten Punkte Teherans. Somayehs Vater war grundsätzlich gegen gemeinsame Unternehmungen von Mädchen und Jungen, vor allem, weil man einander beim Wandern näher kam und ihm die engen Kontakte und die freundschaftliche Atmosphäre, die dabei entstanden, missfielen. Als Somayeh davor schon einmal Bergwandern gegangen war, ohne es ihrem Vater zu sagen, hatte das einen heftigen und langwierigen Streit nach sich gezogen. Als es ihm auch diesmal nicht gelungen war, seine Tochter von ihrem Vorhaben abzubringen, hatte er in einem Überraschungscoup die Wohnungstür von innen abgeschlossen und Somayehs Hausschlüssel aus ihrer Handtasche genommen. Somayeh sah sich also am besagten Morgen vor verschlossener Tür, war, um ihren strengen Vater endlich vom Hals zu haben, in einer Wahnsinnsaktion sofort ins Bad gestürmt und hatte sich mit einer Rasierklinge eine Pulsader aufgeschnitten. Frau Mojtahedi erklärte meiner Frau, »Dass mein Mann die Wohnungstür abgeschlossen und Somaier ihren Schlüssel abgenommen hat, war mir nicht klar. Aber weil ich um die Streitereien zwischen Somaier und ihrem Vater wusste, habe ich die ganze Nacht in Angst und Sorge mit einem schlafenden und einem wachen Auge verbracht. Als ich dann in der Früh hörte, dass sie sich fertig macht, um aus dem Haus zu gehen, war ich hellwach.« Und dann hörte die arme Frau einen kurzen, unterdrückten Schrei, stand auf, ging unwillkürlich zuerst ins Bad und sah die Tragödie. An diesem Tag bewies die Begegnung zwischen meiner Frau und Herrn Mojtahedi auf dem Krankenhausflur mir einmal mehr das einzigartige Gespür meiner Frau im Umgang mit ihren Mitmenschen. Sie war auf den sorgenvoll im Flur hin und her gehenden Herrn Mojtahedi zugegangen und hatte zu ihm gesagt, »Wir müssen uns hier irgendwo hinsetzen. Ich muss ein paar Worte mit Ihnen reden.« Weil ich das Gefühl hatte, eine solche Unterredung könnte die Angelegenheit verkomplizieren, mischte ich mich ein. »Meinst du nicht, Liebes, dass es für gewisse Gespräche noch zu früh ist?« Woraufhin meine Frau umgehend erwiderte, »Das sehe ich anders. Der passendste Moment für gewisse Gespräche ist genau jetzt.« Sie ging zu einer Bank, die im Korridor stand. Herr Mojtahedi, der jetzt wie ein frommes Lamm aussah, warf mir einen anerkennenden Blick zu und folgte meiner Frau. Sie nahmen beide Platz, während ich in der Nähe stehen blieb. Meine Frau holte tief Atem und sagte dann, »Bitte hören Sie mir jetzt genau zu.« Ich hörte den verletzenden, anmaßenden Ton, den meine Frau gegenüber Herrn Mojtahedi anschlug, durchaus von oben herab. Doch Herr Mojtahedi nahm das widerstandslos hin. Meine Frau hielt ihm vor Augen, »Wie Sie sehen, haben die Proteste der jungen Menschen im ganzen Land jetzt ihre eigenen vier Wände erreicht.« Ich wusste, dass in höchsten Kreisen hierzulande Meinungsverschiedenheiten zwischen Söhnen und Vätern manchmal dazu führten, dass die Söhne verstoßen wurden und dann verschwanden. In einem Fall war der Sohn eines hochrangigen Beamten sogar unter ungeklärten Umständen in einem Nachbarland umgekommen. Ich wusste auch um die Langlebigkeit von Ideologien, die sich den Emotionen eines Vaters nicht einfach unterordneten, weshalb ich vermutete, meine Frau habe auf einen irrelevanten Aspekt hingewiesen. Doch meiner Vermutung zum Trotz nahm die Unterredung einen anderen Verlauf. »Stellen Sie sich nur einen Augenblick lang vor, Somaiers Selbstmordversuch wäre geglückt.« »Aber warum Selbstmord?« wollte Herr Mojtahedi verzweifelt wissen. »Weil sie ihr alle anderen Auswege für Gespräche und gegenseitiges Verständnis versperrt haben.« »Wir haben über viele Dinge geredet. Nur hat sie meine Ansichten nie akzeptiert, meine Ratschläge nie angenommen.« »Bedenken Sie dabei«, legte meine Frau nach, »Gespräche sind keine Einbahnstraße. Wer seinem Gegenüber seine Meinung aufzwingen will, der führt kein Gespräch.«
»Aber ich will doch nur, dass sie glücklich ist«, sagte der Mullah. »Ich will nur ihr Bestes.«
»An ihren guten Absichten habe ich keinen Zweifel. Aber man muss anderen gestatten, so zu leben, wie sie es für richtig halten.«
»Sie ist nicht andere. Sie ist mein Kind, und sie kann nicht unterscheiden, was gut und was schlecht für sie ist.«
Meine Frau ließ nicht locker.
»Genau dieses diktatorische, Menschen unter Druck zu setzen und sie von oben herab zu behandeln, hat unsere gesamte Gesellschaft in die Krise gestürzt. Wenn Somaier gestorben wäre, wie hätten Sie weitergelebt? Meinen Sie nicht, es ist Zeit, Ihre Ansichten zu ändern?«
Herr Mojtahedi, vermeintlich um Einigung bemüht, erwiderte, »Meine Ansichten entsprechen voll und ganz den Geboten Gottes.«
»Das würde ich Ihnen unter der Bedingung abnehmen, dass alle Menschen, die an Gott glauben, sich so verhalten wie Sie«, erwiderte meine Frau.
»Ich zumindest verstehe seine Gebote so.«
Der Mullah blieb hart.
»Dass Sie irren könnten, kommt Ihnen nicht in den Sinn?«
Herr Mojtahedi schwieg. Hatte meine Frau ihm eine Falle gestellt? Sie sprach weiter.
»Fragen Sie sich nicht, weshalb die Verfechter dieser extremen Sichtweise auf Gottes Gebote nur eine kleine Minderheit ausmachen? Sind Menschen hierzulande, die diese Gebote anders auslegen, demnach keine Muslime?
Aber ihr Verhalten, ihr Umgang entsteht durch den schändlichen Einfluss des Westens und greift unter den jungen Leuten hier um sich.
Genau an diesem Punkt irren Sie, belehrte ihn meine Frau. Mit dem Westen hat diese Lebensweise rein gar nichts zu tun. Sie ergibt sich schlicht aus den Umständen und Erfordernissen des Zeitalters, in dem wir heute leben. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als uns mit diesen Umständen zu arrangieren.
Aber was wird aus unserer Kultur, aus unseren Traditionen, unseren Moralvorstellungen? Wollte der Mullah wissen.
Meine Frau antwortete, alles hat sich verändert. Wer die Vergangenheit betont, fördert heimlich Tuerei und Heuchelei.
Diesen Kampf kannst du nur verlieren. Somayeh wird nicht locker lassen. Willst du die nächste Katastrophe abwenden? Dann ergib dich mit erhobenen Händen.
Mit diesen Worten und um deutlich zu machen, dass das Gespräch beendet war, stand meine Frau von der Bank auf und ging von uns weg. Immer wenn sie so angespannt ist, dass sie aus der Haut fahren möchte, zieht sie sich zurück und unterdrückt auf diese Weise jeden Impuls, aufzubrausen oder aggressiv zu werden. Herr Mojtahedi unterrichtete islamische Religion an einem Bildungszentrum für Frauen. Wie könnte er ein Verhalten, das dem zuwiderlief, das er anderen nahelegte, bei seiner jungen Tochter dulden? Wenn er ihr das Feld überließ, könnten seine Schülerinnen dann noch vertrauensvoll seinen Unterricht besuchen? Was Somayehs Gesundheit anging, verlief alles gut. Sie blieb nur 3 Tage im Krankenhaus. Nach mehreren Bluttransfusionen entließ man sie nach Hause. Meine Frau und ich besuchten sie kurz darauf mit einem großen Strauß rosa-roter Rosen. Herr Mojtahedi war nicht zu Hause und seine Frau wiederholte mehrmals, »Sie als Nachbarn zu haben, ist ein großer Segen. Dieses Glück haben nur wenige Menschen.« Körperlich wirkte Somayeh noch etwas schwach, aber geistig war sie wieder ganz die Alte. »Ich hoffe, das war deine letzte Dummheit«, sagte ich zu ihr. Sie sah mich eine Weile an und antwortete mir dann, besonnen und eindeutig,
»Oft wollte ich mit meinem Vater reden und ihm klarmachen, dass ich die Welt nicht mit seinen Augen sehen kann, nicht sehen will. Bis zuletzt hat er sich geweigert, sich auf Augenhöhe mit mir auseinanderzusetzen. Er gab mir keine Redeerlaubnis, ließ mich nie ausreden und brach unsere Gespräche wütend ab. Und ständig lag er mir in den Ohren mit, »Du hast dich mir zu fügen.«
Solche Konfrontationen hatten also das Unglück heraufbeschworen. Nach diesem altbekannten Muster verfuhr auch die Islamische Republik seit mehr als 4 Jahrzehnten mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Aus dieser Erkenntnis schlossen wir, Somayeh hatte ihren Selbstmordversuch aus reiner Verzweiflung begangen. »Ich hoffe«, sagte ich zu ihr, »wenn ich dich das nächste Mal sehe, reden wir über den Roman, an dem du arbeitest.« Sie machte große Augen vor Staunen, reagierte aber mit keinem Wort. Deshalb fragte ich sie, »Möchtest du keine Romane schreiben?«
»Das ist mein größter Wunsch«, beteuerte sie. »Aber ich weiß, wie schwer das ist.«
Das konnte ich bestätigen. Eine der schwierigsten Sachen der Welt, aber unmöglich ist sie nicht. Um die Unterhaltung zwischen einem aktuellen Schriftsteller und einer künftigen Schriftstellerin unvollendet zu lassen, setzte meine Frau sich auf Somayehs Bettkante und nahm ihre Hand. Somayeh schien plötzlich neue Kraft zu schöpfen, denn selbstbewusst und kämpferisch sagte sie zu meiner Frau,
»Ich bin froh, dass ich am Leben geblieben bin. Meine Mission hier ist noch nicht erfüllt.«
Meine Frau drückte Somayehs Hand und munterte die junge Frau auf. »Vielleicht hat sie gerade erst angefangen.« Somayeh nickte zufrieden und sagte beinahe humorvoll,
»Unsere Strategie ist unsere Taktik. Kampf bis zum Sieg.«
Dann sah sie mich an. Und ich sah den schier überbordenden Stolz in ihrem Blick. Die Rebellion der jungen Leute, die einfachen, aufrichtigen Lebensziele, für die sie eintreten, verblüffen uns. Aminis Tod im Gewahrsam der Teheraner Moralpolizei war damals knapp 2 Jahre her. Doch er wirkt bis heute nach und atmet in unserem großen Land an vielen Stellen weiter. Als wir uns schließlich von Somayeh verabschiedeten, schärfte meine Frau ihr ein: Vergiss nie, das Leben ist wertvoller als alles andere auf der Welt. Somaye gab ihr eine kluge Antwort.
Wohl wahr. Aber manchmal hindern dich Dinge am Leben. Dann bleibt dir keine andere Wahl, als dein Leben um des Lebens willen zu riskieren.
Somaye ruhte sich ein paar Tage zu Hause aus. Und als sie das Gefühl hatte, genug Kraft geschöpft zu haben, um ihren Alltag wieder bewältigen zu können, ging sie aus dem Haus, zur Schule. Das hätte niemanden interessieren müssen. Aber die Nachbarn sahen sich einer grundlegenden Veränderung in Somayes äußerem Erscheinungsbild gegenüber. Unter den neugierigen Blicken all derer, die Somaye als Herrn Mojtahedis Tochter kannten, verließ sie ohne Kopfbedeckung das Haus. Somayes Revolution sorgte im Hause Mojtahedi für neue Verhältnisse. Frau Mojtahedi hatte meiner Frau erklärt:
Was Sie meinem Mann damals im Krankenhaus gesagt haben, hat ihn schwer erschüttert.
Meine Frau erwiderte in aller Bescheidenheit: Ich glaube,
wirklich erschüttert hat ihn Somayes Selbstmordversuch.
Herr Mojtahedi blieb fortan zu Hause und es hieß, er würde seine Stelle im Bildungszentrum aufgeben. Die verwunderten Nachbarn ließ seine Frau wissen:
Mojtahedi kann nicht heucheln. Er kann nicht anderen Menschen vorschreiben, wie sie leben sollen, wenn seine Familie ganz anders lebt.
Seitdem hörte man aus der Wohnung der Mojtahedis keine Streitereien, keine Auseinandersetzungen mehr. Als meine Frau Somaye kurz im Aufzug begegnet war, hatte Somaye betont:
Dieser erste Etappensieg hat mich nicht davon abgebracht, meinen Weg weiterzugehen. Wie gesagt, meine Mission ist noch nicht erfüllt.
Eine Woche später sahen alle Nachbarn Herrn Mojtahedi erstmals in Anzug und Krawatte einkaufen gehen. Den Umhang des Geistlichen hatte er abgelegt. War auch das ein Teilerfolg von Somayes Mission? Meine Frau war diesmal ernsthaft davon überzeugt, dass Menschen sich ändern können.
Somaye hat mich etwas Wichtiges gelehrt, sagte sie. In der Konfrontation mit einer gefährlichen Theokratie kann man als Zaungast, der sein Leben nicht riskiert, leider nichts Grundlegendes verändern.
Herrn Mojtahedis äußere Verwandlung, dank seines neuen Kleidungsstils, war erst 2-3 Tage her, als wir Somaye und ihre Mutter im Treppenhaus begegneten. Meine Frau erkundigte sich nach Herrn Mojtahedis Befinden und erfuhr von seiner Frau:
Er lässt in diesen Tagen wohl sein ganzes Leben Revue passieren und überdenkt alles.
Erfreut fand meine Frau:
Das sollten wir wohl alle machen, weil es oft vorkommt, dass wir eine Sache klar und eindeutig zu sehen glauben und dann erkennen, mit der Wahrheit hat sie rein gar nichts zu tun. Ach übrigens, Frau Doktor, ich wollte Sie längst etwas gefragt haben.
Meine Frau wandte sich Somaye sofort zu.
Hätten Sie etwas dagegen, dass wir uns einen Hund anschaffen?
Mir blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Ein Hund im Hause eines Mullahs? Vielmehr eines ehemaligen Mullahs? Meine Frau hob die Schultern, als Zeichen dafür, dass sie keine Einwände hatte, und fragte: Weshalb sollte ich ein Problem damit haben?
Weil wir von den Nachbarn erfahren haben, dass der Vormieter einen Hund hatte und sie das nicht gut fanden, erwiderte sie.
Ach, deren Hund war ein Riesentier, das nächtelang gebellt hat. Diese schlechte Angewohnheit ging allen hier im Haus auf die Nerven.
Aber ich will einen kleinen Hund, einen Shih Tzu zum Beispiel, sagte Frau Mojtahedi. Shih Tzus machen gar keinen Lärm.
Meine Frau gab erleichtert ihre Zustimmung.
Ich mag Shih Tzus sehr gern.
Als Zeichen dieses Erfolgs hob sie Mutter und Tochter gegenüber 2 Finger zum Victory V.
Nochmal nachgefragt bei Amir Hassan Çeheltan. Das Interview mit dem iranischen Schriftsteller Amir Hassan Çeheltan, dem Autor unserer Reportage, konnten wir Mitte Februar 26 nur schriftlich führen. Çeheltan hat darin die Veränderungen in seiner Heimat, die sich seit den blutig niedergeschlagenen Massenprotesten ereignet haben, für uns skizziert. Aufgrund zusammengebrochener oder abgeschalteter Kommunikationsverbindungen infolge der Bombardierungen Irans durch US-amerikanische und israelische Streitkräfte war der Autor für ein Update zur aktuellen Lage bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. Dennis Herrmann leiht Amir Hassan Cheheltan im Folgenden seine Stimme.
Amir Hassan Cheheltan ist ein iranischer Schriftsteller und Publizist. Er wurde 1956 in Teheran geboren und studierte ursprünglich in England Elektrotechnik. Er ist Autor zahlreicher Romane, die seit über 20 Jahren nicht mehr im Iran erscheinen dürfen. Für das Reportagenmagazin erzählt er regelmäßig aus dem Alltag von Iranerinnen und Iranern. Amir Hassan Cheheltan, in den letzten Wochen wurde ihre Heimat Iran von heftigen Protesten erschüttert, die von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden mit Tausenden von Toten. Wie geht es Ihnen derzeit?
Ich habe gerade vor zwei Dingen Angst. Vor dem Einschlafen und vor dem Aufwachen. Meine Nächte sind voller Albträume, in denen Mütter zwischen unzähligen schwarzen Säcken mit Leichen hin und her laufen. Aber das Aufwachen ist noch unerträglicher. Eine Welle neuer Nachrichten, die das Ausmaß des jüngsten Verbrechens beleuchten, folgt auf die nächste und zermartert meine Seele.
In den letzten 12 Monaten wurden die Atomanlagen des Iran von Israel und den USA bombardiert. Es wurden harte internationale Sanktionen verhängt. Und nun auch noch die blutigen Proteste. Wie schaffen Sie es, unter diesen Umständen zu schreiben?
Mein neuer Roman pausiert. Die vielen unbeantworteten Fragen quälen mich. Ich muss über die Grausamkeit der Welt nachdenken, die sich trotz Trauer und Verlust in unserem Umfeld weiterdreht. Worte sind Gift für den Alltag. Sie helfen mir nicht, das Ausmaß der Tragödie auszudrücken. Ich kann nicht schreiben. Und die klassische Erzählung, dass die Trauernden allmählich mit ihrer Trauer zurechtkommen, ist komplett falsch. Jeden Tag kehrt sie zu uns zurück, jedes Mal in einer neuen Form und stört den Lauf der Zeit. Ein kollektives Schuldgefühl quält uns. Warum sind wir hier und andere sind fort?
Wie fließt die unmittelbare Gegenwart in ihr Schreiben ein?
In Form von Stille. Worte widersetzen sich der harten äußeren Realität. Literatur muss das sein, was Politik nicht ist, frei von Stumpfheit und Gewalt. Literatur setzt heute Stille und Mehrdeutigkeit als Waffe gegen die Macht ein. Ich brauche noch Zeit, um ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Wunsch nach Schönheit und Kunst und der gewalttätigen Realität um mich herum. Gleichzeitig muss ich darüber nachdenken, was uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind. Eine wütende und verzweifelte Nation.
Journalismus soll berichten, aufdecken, hinterfragen. Welche Rolle fällt aber der Literatur in Krisenzeiten zu?
Auf eine hereinbrechende Katastrophe können Literatur und Kunst nicht unmittelbar reagieren. Was mich tröstet, ist die Hoffnung, dass ich eines Tages endlich die Kraft haben und in der Lage sein werde, die Trauer dieser Tage so zu erzählen, wie es die Literatur verlangt. Gegenwärtig ist mein Geist unter dem enormen Druck der Katastrophe zusammengebrochen. Obwohl ich weiß, dass die Schönheit der persischen Kultur aus dem Sumpf der Gewalt der Geschichte hervorgegangen ist.
Ihre Bücher dürfen im Iran nicht erscheinen und wie Sie kürzlich in einem Interview sagten, sind sie isoliert.
Die Behandlung, die mir die Regierung zuteil werden lässt, nützt ihr nichts. Literatur ist ein Raum, der sich weder in Macht auflöst, noch in Isolation versinkt. Es stimmt, dass mir seit 20 Jahren das Recht verwehrt wird, meine Bücher in Iran zu veröffentlichen. Aber ich habe stets weitergeschrieben und nicht aufgehört, Zeugnis abzulegen von dem, was in diesem Land geschieht. Meine Romane wurden in etliche Sprachen übersetzt und in allen Teilen der Welt veröffentlicht. Internationale Medien haben meine Artikel über die sozialen Verhältnisse in meiner Heimat aufgegriffen. Zudem ist mir das Internet zu Hilfe gekommen, wo Interviews und Rezensionen meiner Werke erscheinen. So bin ich präsent, auch wenn die meisten meiner Romane für mein Publikum zu Hause unerreichbar bleiben.
Haben Iranerinnen und Iraner überhaupt Zugang zu Texten, die in den Augen des Regimes, ich sag jetzt mal, unerwünscht sind?
Die Herrscher des Iran leiden an einer unheilbaren Krankheit namens Verbophobie, der Angst vor Worten. Sie haben zum einfachsten Mittel gegriffen, um sich zu schützen. Strenge Zensur. Sie ist Teil eines langfristigen Kulturkampfs, der das Ziel hat, eine Art inneren Kolonialismus aufrechtzuerhalten. Die Zensur von Büchern, insbesondere von Romanen, ist der Höhepunkt dieses Kampfs. Romane sind in den Augen der Herrscher unerwünscht, weil sie sich mit unserer Geschichte befassen und die Spannung zwischen dem Menschen und seinem Schicksal ausloten. Ich bin überzeugt, dass der Roman das einzige Mittel ist, um unsere dringende Botschaft an die Welt zu vermitteln. Als Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind wir gezwungen zu schreiben, weil die Kraft, die uns dazu zwingt, stärker ist als die Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden. Und weil es letztendlich die Kraft unserer Werke ist, die einen Anstoß zu Veränderungen geben wird.
Was bedeutet das Ende der Proteste?
Man kann keinesfalls behaupten, dass die meisten politischen Aktivisten verhaftet oder getötet wurden. Iran bleibt ein Land der Unzufriedenen. Aber Angst ist unbestreitbar eine Realität. Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung ihre Bürger in Angst versetzt. Iran ist auch ein Land gescheiterter Bewegungen. Sie wurden meist unterdrückt, bevor sie Ergebnisse erzielen konnten. Wenn es Ergebnisse gab, entfernten sie sich nach und nach von ihnen. Eine der wichtigsten Bewegungen war die Revolution vom Februar 1979. Dabei ging es um Unabhängigkeit und Freiheit, darum, eine säkulare Republik zu errichten. Aber die Revolution wurde von der Gruppe der Islamisten gestohlen, ihre eigentlichen Ziele pervertiert. Dieser Verrat hat 47 Jahre später ein solch zerstörerisches Ausmaß angenommen, dass das Blut tausender Menschen den Asphalt der Straßen befleckt. Unterdrückung wird den Widerstand aber nicht auslöschen können, weil die Kräfte, die Widerstand leisten, gerade aus dieser Unterdrückung immer wieder aufs Neue entstehen.
Welche Zukunft für den Iran wünscht sich der Optimist Amir Hassan Çeheltan? Und was befürchtet der Pessimist?
Ich mache mir keine Illusionen. Ich bin mir bewusst, dass es keine leichte Aufgabe ist, Frieden, Stabilität und Demokratie im Nahen Osten zu erreichen, dessen Schicksal untrennbar mit Erdöl verbunden ist. Wir leben in einer Region, in der die meisten Staaten weniger als 100 Jahre alt sind. Trotzdem glaube ich, dass der iranische Kampf für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, der 1906 zur Gründung des Parlaments führte und bis heute andauert, Früchte tragen wird. Mich beunruhigt, dass die öffentliche Wut auf die Herrschenden in der Islamischen Republik ein solches Ausmaß angenommen hat, dass ich mir nach einem Machtwechsel unweigerlich schreckliche Szenen der Rache vorstelle.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Rohfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 87. Text Amir Hassan Çeheltan. Sprecher Dennis Hermann. Übersetzung aus dem Persischen Jutta Himmelreich. Interview Dimitri Gavrisch mit Amir Hassan Çeheltan, eingesprochen von Dennis Hermann. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.